Hallo, liebe Leute da draußen. Wir heißen euch herzlich willkommen zur 8. Folge von Kopfhörer, dem Podcast der Elbphilharmonie für junge Leute ab 8 Jahren. Gemeinsam mit euch möchten wir in diesem Podcast die Welt der Klänge, der Instrumente und natürlich die Welt der Elbphilharmonie, von uns nur liebevoll Elfi genannt, entdecken. Heute mit dabei ist meine Kollegin Esther, die als stellvertretende Leitung, wie ich, im Education-Team arbeitet. Und von euch mit dabei ist Jonas, 17 Jahre alt. Er kommt heute als Gast vom Backstage-Club des Schauspielhauses. Dazu werden wir gleich noch mehr erfahren. Ja, wir sitzen jetzt gerade nicht wie sonst im Aufnahme-Kai Studio 3, sondern stehen direkt vor der Tür zum großen Saal. Denn anders als in der letzten Folge, in der es ja noch um die Stille, unter anderem auch hier im Haus ging, werden wir heute auch über ein Projekt sprechen, das gerade genau hinter dieser Tür geprobt wird. Und dazu weiß Esther mehr. Esther, magst du uns kurz was dazu erzählen?
Ja, gerne. Das Projekt heißt Himmelblau und im Projekt treffen Schauspiel und Musik aufeinander. Und es gibt eigentlich drei Menschen, die schon vor über 3 Jahren die ersten Ideen zu diesem Projekt hatten. Und da war ich auch gar nicht dabei. Das sind unsere Kollegin Charlotte aus dem Education-Team, Michael Müller und Marie Petzold vom Backstage-Club des Deutschen Schauspielhauses. Und die drei sind heute leider sehr, sehr schwer beschäftigt hinter diesen Türen, weil sie mitten im Filmdreh des Projekts sind. Und die ursprüngliche Idee war, dass wir im großen Saal hier in der Elfi junge MusikerInnen und SchauspielerInnen gemeinsam ein Konzert mit szenischen Elementen, also mit Schauspiel, auf die Bühne bringen. Und wegen Corona konnten wir das leider letztes Jahr nicht aufführen im April und auch dieses Jahr nicht aufführen. Und bevor wir es jetzt noch ein drittes Mal verlegen, haben wir stattdessen einen Filmdreh geplant. Und die MusikerInnen der jungen Norddeutschen Philharmonie, das sind Musiker aus einem ganz tollen und super netten Jugendorchester, die spielen Auszüge aus Beethovens 6. Sinfonie. Und die genauso tollen SchauspielerInnen, die erzählen und spielen eine Geschichte von Josef von Eichendorff, vom sogenannten Taugenichts. Ich werde nicht die ganze Geschichte jetzt verraten, aber das ist einfach ein ziemlicher Faulpelz, der von seinem Vater rausgeschmissen wird. Und er begibt sich dann auf eine Reise voller kleiner Abenteuer. Und ich finde, dass die Musik von Beethoven total gut passt zu dieser Geschichte. Vielleicht liegt das daran, dass beides ungefähr zur gleichen Zeit entstanden ist, schon vor 200 Jahren. Und wir haben noch dazu einfach Glück, dass wir so viele experimentierfreudige, sehr junge Leute auf der Bühne haben. Das Jugendorchester, den Backstage-Club und auch den britischen Dirigenten Duncan Ward, der selber erst 32 Jahre alt ist und wahrscheinlich deshalb so Spaß dran hat, mehr als nur ein ganz normales Konzert hier bei uns zu dirigieren. Den Film, den könnt ihr wahrscheinlich im Juni bei uns in unserer Mediathek finden. Also guter Tipp, haltet die Augen offen. Das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr schöner Film werden mit vielen, vielen jungen Leuten auf der Bühne. Wir hören jetzt mal rein in die Proben im großen Saal.
Willkommen zurück aus dem Aufnahme-Kai-Studio. Wir haben jetzt gerade gar nicht den Beethoven gehört, wie du gemerkt hast, sondern da war eine Band am Start, die auch mit eingebunden ist in das Projekt. Also es wird eine Mischung sein aus Beethovens 6. Sinfonie und improvisierten Stücken und eben einer beteiligten Band noch. Jetzt sind wir gespannt auf dich, Jonas. Du bist ja auch in einer anderen Gruppe des Backstage-Clubs des Schauspielhauses und auch noch im Reset-Ensemble vom Thalia-Theater. Du bist zwar nicht in dieser Produktion beteiligt, aber hast schon viel gemacht als Schauspieler. Und was ist denn deine Erfahrung mit dem Thema Musik und Sprache? Hast du schon Stücke geprobt oder aufgeführt, in denen das einen Fokus hatte?
Nur. Also im Theater kann man Musik ja gar nicht wegdenken. Es geht gar nicht. Ohne Musik gibt es keine Stimmung, ohne Musik gibt es keinen Rhythmus und ohne Musik funktioniert eigentlich gar nichts. Es ist ein bisschen wie ein Lied. Ein Theaterstück ist auf eine Art und Weise auch ein bisschen wie ein Lied. Und wenn du in einem Lied die Instrumentalisierung wegnimmst, dass du nur jemanden, der vielleicht mit einer schönen Stimme, vielleicht auch nicht, was einspricht, und das ist ein bisschen langweilig.
Das heißt, in all den Stücken, in denen du mitspielst, ist normalerweise auch Musik dabei?
Ja, ich habe, glaube ich, noch nichts gemacht, wo wir nicht Musik hatten.
Und ja. Ist das dann auch mal Klassik oder meistens eher?
Das wechselt, man legt sich da nicht so fest. Ich habe am Thalia eine Hamlet-Produktion über Zoom gemacht, und da hatten wir ganz crazy verzerrte, also Musik mit verzerrten Stimmen, die ganz anders war als zum Beispiel Alice im Wunderland, also das, was wir gerade mit Backstage machen, in der es einen wilden Mix gibt aus Hip-Hop, aus Electronic und aus ein bisschen Klassik ist auch mit dabei. Wir haben Concord von Offenbach für eine Szene, in der wir mit Teetassen anstoßen, auf eine ganz verrückte Art und Weise. Also das ist ganz frei, welche Musik da ausgewählt wird.
Das klingt auf jeden Fall spannend.
Was macht die Musik im Schauspiel dann eigentlich? Also kannst du das beschreiben, warum du das so wichtig findest? Du hast eben schon gesagt, Atmosphäre.
Ich glaube, sie trägt das Spiel auf eine Art und Weise. Also mir fällt was macht Musik im Schauspiel? Mir fällt eine Szene aus der Sache ein, an der wir aktuell am Thalia arbeiten.
Ist das mit einem bestimmten Musikstück?
Ja, mit It Feels Like We Only Go Back von Thelma & Perla.
Magst du ein bisschen erzählen, was da genau gerade passiert oder welches extra durch die Musik passiert zum Beispiel?
Mache ich gern. Wir inszenieren gerade Tigermilch. Das ist ein Stück über Straßenkinder in Berlin. Es geht ganz viel um Freundschaft und Jungsein und auch um Freiheit. Und das ist der Abschluss der ersten Hälfte des Stückes. Und das letzte Mal, dass die erste Gruppe, weil wir uns wegen der Pandemie aufteilen müssen, dass die erste Gruppe auf der Bühne ist. Und das ist der krönende Abschluss. Und es ist eine Szene auf dem Spielplatz. Und wir sind auf Wippen und auf Schaukeln und es geht hoch und wir haben eine Szene, wir kommen von hinten angerannt und du hast dieses din, 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 was langsam ist. Und dann, sobald es droppt und die Musik ganz, ganz grandios wird und explodiert quasi, explodieren wir auch und es trägt sich ineinander. Es verschmilzt zu einer Szene, in der es gar nicht mehr darum geht, so viel nachzudenken oder philosophisch zu sein, sondern es geht nur darum, dass man ein bestimmtes Gefühl fühlt und ein bestimmtes Gefühl nach außen vermittelt. Und das ist so wunderbar. Ich kann das gar nicht so intellektuell oder analytisch beschreiben, sondern ich glaube, das muss man mal selber fühlen. Das ist wie, wenn man zu Hause sitzt, vielleicht auch alleine und es regnet draußen oder auch nicht und man hört Musik, die man hat und fängt einfach an zu tanzen. Das ist so ein Gefühl. Es nimmt einen mit und das wird eben auch ins Spiel transportiert. Beim Spielen geht es ja auch darum, sich in etwas hineinzufühlen, den Kopf auszuschalten und einfach nur zu sein.
Mhm. Ja, klingt ein bisschen nach eben, also Atmosphäre verstärken oder vielleicht in Frage stellen. Dann hast du gerade irgendwie dünn, dünn, dünn gemacht. Da kommen wir schon in so eine andere Richtung, wo man vielleicht noch sagen kann, wo sind Gemeinsamkeiten von Musik und Sprache oder Texten, also Richtung Rhythmus, also das hast du quasi schon formuliert. Also gibt es noch andere Sachen, wo du sagen würdest, ja, da gibt es echt Gemeinsamkeiten von Sprache und Musik?
Du hast gerade eben schon gesagt, Rhythmus. Hm? Sprache hat einen Rhythmus, Musik auch. Ich schmeiß einfach mal mit Beispielen um mich. Wir haben bei Backstage haben wir eine Szene, in der es um einen Text, die aufgebaut ist wie der Text von dem Rapper Disaster. Und es geht um Alice, um Alice Weidel und um Alice im Wunderland. Das wird eine schöne Allegorie gezogen. Wir nehmen den Text auseinander, nehmen den Rhythmus von der Musik und übertragen den in Text. Jeder Text hat eine Art Sprechrhythmus im Theater. Das ist ganz, ganz wichtig. Wo sind die Hebungen, wo sind die Senkungen, wo ist eine betonte Silbe, wann kommt der Reim, wann kommt kein Reim, wo brichst du mit dem eigentlichen Schema und nicht. Und genauso passiert es in der Musik. Musik ist eine eigene Art Sprache und im Theater kommen die beiden eben zusammen, unterstützen sich gegenseitig, spielen miteinander. Du kannst auch eine Dissonanz erzeugen, indem du zum Beispiel mit dem Duktus des Textes brichst und dann einen ganz, ganz schnellen Beat nimmst, über den du langsam drüber sprichst und erzeugst so vielleicht eine Stimmung, dass gerade was nicht stimmt, dass gerade was nicht so ist, wie es sein sollte, und erzählst darüber was.
Also ihr hört natürlich, dass Jonas sich schon viele Gedanken dazu gemacht hat, weil er in diesem Gebiet eben so intensiv unterwegs ist. Und daher haben wir ihn gebeten, sich ein paar Gedanken dazu zu machen über Musik und Sprache und uns einen Kopfhörertipp, ja, von dem nicht mehr ganz so kleinen Kit aufzuschreiben. Da hören wir jetzt rein über die Lieblingsmusik von Jonas mit starkem Bezug von Sprache und Musik.
Hip-Hop ist Musik, die sich mit mir unterhält, wie ein guter Freund es tut. Hip-Hop ist ein Sprachrohr, das war es schon immer. Am Anfang wurde das Leben der Schwarzen in der Bronx beschrieben, später die Probleme der Schwarzen in den USA. Chuck D beschrieb Hip-Hop mal als CNN der Schwarzen. Wie ihr schon merkt, Hip-Hop ist ein Teil der schwarzen Kultur aus den USA. Später beschrieb Hip-Hop auch den Künstler selbst. Musik als Selbstdarstellung bzw. als Selbstaussage. Zwei Säulen des Hip-Hop bzw. zwei Arten der Hip-Hop-Kultur sind das MCing und das DJing, also der Text und die Instrumentals. Zusammen ergeben die beiden den Song. Meistens wird über den Text erzählt, der vom Künstler kommt, der auch als Interpret eingetragen ist. Der Beat wird extern produziert und basiert auf den Drums. Da liegt auch die Verbindung der Sprache und der Instrumentals. Jeder Text, besonders lyrisch, hat einen Rhythmus, mit Hebungen und Senkungen, Temperaturwechseln, Lautstärken, eine Art Duktus. Beim Hip-Hop-Song gibt die Musik der Sprache den Rhythmus vor. Es wird immer dann eine Silbe betont, wenn die Kick angeschlagen wird, die Hebung und Senkung passen sich den Drums an, die BPM bestimmt die Geschwindigkeit in der Sprache. So entsteht eine ganz eigene Musikalität in der Sprache und in den Texten, weil auf der einen Seite das Gesprochene den Großteil der Musik ausmacht, was auf der anderen Seite von den Instrumentals getragen wird. Ich habe mir im Vorhinein ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das Thema für den Podcast verpacke. Hip-Hop ist nichts Intellektuelles, so gar nicht. Vielleicht gibt es nichts weniger Intellektuelles als Hip-Hop. Der deutsche Mainstream ist unpolitisch, sexistisch und besonders viel draus mitnehmen kann ich akut auch nicht. Ich stelle mal so in den Raum, dass keiner von 187 Luciano oder Enno, dessen halbe Musik nach Autos benannt ist, ist auch spannend wiederum, nicht in neue geistige Höhen versetzt wird. Ich wurde gefragt, ob ich was zu Sprache und Musik sagen kann und habe ohne große Grübelei Hip-Hop gesagt. Sprache und Musik ist für mich Hip-Hop. Das schien das Selbstverständlichste zu sein. Im Hip-Hop werden Musik und Sprache durch Rhythmus verbunden. Das wäre ein Punkt, an dem man sich mit Musiktheorie ansetzen könnte. Und das habe ich im ersten Teil auch versucht. Doch wie eben schon gesagt, Hip-Hop ist nichts Intellektuelles. Obwohl man jede Musik natürlich intellektualisieren kann. Hip-Hop ist anspruchslos, eben weil es durch seine simple Form so eingängig ist. Keiner hört Hip-Hop und sagt, das ist mir jetzt zu hoch. Hip-Hop ist durch seine Einfachheit ungewollt inklusiv. Trotzdem wird etwas gesagt, und wenn es nur eine Selbstaussage über den Künstler ist. Musik, die nicht nur spricht, sondern auch zu allen spricht.
Ja, vielen Dank für deinen Text, Jonas. Da hast du ja wahnsinnig viel zusammengeschrieben und dir Gedanken gemacht. Und du hast auch ein Musikbeispiel dir gewünscht, sozusagen Don't Sweat the Technique von
Rakim und Eric B.
Okay, und da hören wir jetzt einmal rein. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Let's trace the hits and check the file. Let's see who bit the dissect the style. I flip the script so it can't get filed. At least not now, it'll take a while. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich mir natürlich auch was zum Thema Sprache und Musik rausgesucht. Es ist ganz ähnlich und doch ganz anders. Es ist ein echter Klassiker, dem ich zumindest in meiner Schulzeit begegnet bin. Ich weiß nicht, ob sich das in der letzten Zeit vielleicht geändert hat. Mal schauen, ob du es erkennst. Jonas, wir hören einfach mal rein, was das Ganze ist. Der Bebe, der Bebe, fünf Bebe.
Wie
So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Frage geht an euch beide. Ich glaube, wir lassen unseren Gast zuerst sprechen, Jonas. Sprache oder Musik, beziehungsweise kennst du das? Hast du es schon mal gehört?
Das hört sich ein bisschen an wie so ein Dada-Gedicht.
Sehr gut, der Mann kennt sich aus, genau. Also von Kurt Schwitters ist es die Ursonate, ist tatsächlich eins der großen dadaistischen Poeme. Und was ist dein Votum? Sprache, Musik, beides, keins?
Ich habe vielleicht, es wurde gerade im Zwischengespräch schon angemerkt, dass ich mit meinem Hip-Hop-Text vielleicht Leuten auf die Füße getreten habe oder mit meiner Meinung. Und ich glaube, jetzt trete ich wieder Leuten auf die Füße, aber ich mag Dada nicht besonders gerne. Aber verrate es keinem weiter.
Mein Ding ist es auch nicht so wirklich, wenn du fragst, Sprache oder Musik, würde ich aber schon eher sagen Musik.
Okay. Ja, es ist ganz interessant. Also ich höre mir das tatsächlich, ihr könnt euch beruhigen, auch nicht immer in meiner Freizeit an oder so, um richtig gut drauf zu sein.
Unter der Dusche.
Ich fand einfach, es ist das, was mir eingefallen ist bei dem Thema, weil es so schön irgendwie zeigt, dass irgendwas transportiert wird, es gar keinen Inhalt gibt, aber es gibt auf jeden Fall immer atmosphärische Änderung. Also es gibt total übertriebene Teile. Man kann, je nachdem, wer das spricht oder tatsächlich auch manchmal singt, man hat das ja eben gehört, es gibt einen Rhythmus und dann gibt es Tempounterschiede, es gibt Tonhöhenunterschiede und so weiter und so fort. Und es überträgt sich schon irgendwie eine Stimmung. Es kann lustig sein, es kann auch mal ruhiger sein, es kann auch aggressiv sein, je nachdem, was man macht.
Ich glaube, es würde sehr kleinen Kindern sehr gut gefallen.
Die sind wahrscheinlich echte Meister darin, auf jeden Fall.
Ich bin mir auch sicher, es gibt so crazy Kunstprojekte, in denen Kinder dadaistische Texte eingesprochen haben. Ja. Die wurden dann ganz groß aufgeführt. Ich bin mir sicher, das gibt es, man müsste mal nachgoogeln.
Ja, und also ich finde das einfach sehr interessant, wie man den Ausdruck sowohl einer sprachlichen Mitteilung als auch einer musikalischen eben so schnell ändern kann, mit wenigen Mitteln. Und du kennst das bestimmt als Mitglied eines Schauspielclubs, dass man einen bestimmten Satz hat und man kann den 10-mal wiederholen und je nachdem, wie man ihn spricht, wie schnell, mit welchen Tonhöhen, aber auch in welcher Stimmung, kann er vollkommen was Unterschiedliches aussagen. Ich weiß nicht, hättest du Lust, das mal auszuprobieren und uns dein Können zu zeigen mit irgendeinem Satz? Fällt dir ein Satz ein, den man...
Mir fällt total ein Satz ein.
Okay.
Ich gehöre zu den glücklichen Followern von Benjamin von Stuttgart-Barre auf Instagram. Und der hat so bestimmt einen Monat lang alle Menschen aus Deutschland, die sprechen können, in seiner Instagram-Story, die alle in den Text aus einem Song von Selig, von der Band Selig sprechen sollten. Die Luft riecht nach Entscheidung, nach Arbeit und Hotel.
Okay.
Das ist total cool, mit wie viel Hebungen und Senken oder was man alles mit dem Text sagen kann. Geht es um das Hotel? Geht es um die Arbeit? Geht es um die Entscheidung? Wonach riecht es überhaupt?
Und magst du es mal vormachen? Vielleicht tatsächlich, dass man das hören kann.
Die Luft riecht nach Entscheidung, nach Arbeit und nach Hotel. Es ist so toll, wie wenn man Pausen setzt oder was man betont. Die Luft, die riecht nach Entscheidung, nach Arbeit und nach Hotel. Die Luft riecht nach Entscheidung und nach Arbeit und nach Hotel. Die Luft riecht nach Entscheidung und nach Arbeit und Hotel.
Okay.
Wie viel man spielen kann. Und da liegt wahrscheinlich auch der Charme bei dem Dada-Text, dass man eben nur das Spielen drin hat und gar nicht unbedingt einen inhaltlichen Bezug, sondern nur einen hergeholten oder nur einen Stimmungswechsel.
Ja, und der immer total von der Interpretation abhängt und natürlich auch von dem, man sagt immer Sender und dem Empfänger auch. Also man kann einen Satz und man kann eine Melodie oder einen Klang natürlich auf ganz unterschiedliche Weise hören und fühlen. Und so weiter und so fort. Das musikalische Genre, das schon immer Musik, Text und Schauspiel miteinander verbindet und zu einem großen Gesamtkunstwerk zusammenführt, ist die Oper. Jonas, warst du schon mal in der Oper?
Ich war schon mal in der Oper.
Okay, und?
Ich war in der Hamburger Kammeroper und habe mir die Zauberflöte angehört.
Ah.
Und es waren drei Musiker da und es war super cool.
Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, oft ist es ja so in Opern, dass man den Text nicht versteht. Wenn man in einer deutschsprachigen sitzt, hat man Glück. Wenn man in einer italienischen Fassung sitzt, kann das schon mal schwieriger werden. Wir werden jetzt mal selber rausfinden, ob das leicht ist oder schwierig ist. Vier Texte den entsprechenden vier Opernarien zuzuordnen. Das ist tatsächlich heute mal eine, wie soll ich sagen, eine Spezialisten-Kopfhörer-Quiz-Frage, die nicht so einfach ist, weil wir hier Jonas da haben aus dem Backstage-Club. Wir haben also vier Texte. Jonas wird gleich vier Texte vorlesen auf Deutsch, in der deutschen Übersetzung. Und danach hören wir rein in vier Ausschnitte aus Opernarien, die irgendwie zusammengewürfelt eben zu diesen Texten gehören. Und ihr da draußen, ihr habt einen kleinen Vorteil. Ihr müsst euch die Texte jetzt nicht richtig merken, sondern ihr könnt einfach auf unserer Mediathek nachschauen. Da werden die Texte zu lesen sein und ihr könnt einmal Text lesen und dazu die Musik hören und überlegen, passt das zusammen? Für Jonas wird es ein bisschen schwieriger. Der hat die Texte ja nicht die ganze Zeit vor sich liegen, aber der liest sie jetzt einmal kurz vor. Und dann hören wir in die vier Arien rein.
Der erste Arientext.
Frieden, mein Heiland, schenke mir Frieden.
Der zweite Arientext.
Auf denn zum Feste froh soll es werden, bis meine Gäste glühen vor Wein.
Der dritte Arientext.
Wie du mich hast, ach Gott, so gerade will ich dich haben. Rühr mich nicht an, Ungeheuer, ich hasse dich, Scheusal und Tier.
Der vierte Arientext.
O süße Küsse, hingeseufztes Kosen, da über der schönen Gestalt ich bebend die Schleier löste.
So, das waren die vier Texte, vorgelesen von Jonas. Und wir hören mal in das erste Beispiel rein.
Das Kopfhörerquiz, die erste Arie aus Giacomo Puccinis Tosca.
Jonas, wofür tippst du?
Ich würde fast sagen, das ist jemand, der ist ganz, ganz schmerzerfüllt.
Mhm.
Ich finde, das hört sich so krass an, wie lang der die Töne. Ich verstehe nicht viel von Opern. Ich war nur einmal, als ich noch ganz klein war, in der Kammeroper, ich hatte das erwähnt, aber ich finde es so krass, wie lang der die Töne zieht, wie lang der das hält und wie der rausschreit. Wir hatten in der letzten Theaterproduktion eine Szene, wo wir am Anfang geschrien haben und die Regie meinte, schreit alles raus, was euch gerade auf die Nerven geht oder was ihr gerade hasst, schreit alles raus, euren ganzen Schmerz. Und so hat sich das angehört, wie ich gehe kurz zum Schreien nach draußen, dann ganz viel raus. Deswegen würde ich da meine Antwort drauflegen.
Also welcher Text wäre das für dich?
Das Friede, mein Heiland, schenke mir den Frieden.
Okay.
Habe ich recht oder habe ich mich blamiert?
Nee, ist es nicht, aber ich kann das gut. Ich kann gut nachvollziehen, was du meinst. Wir machen es jetzt einfach mal so, dass wir einfach mal das nächste hören.
Das Kopfhörerquiz, die zweite Arie aus Giuseppe Verdis La Forza del Destino.
Okay, Jonas, was meinst du?
Ich bin jetzt unsicher mit dem, was ich sagen soll. Am Anfang dachte ich, das kann nur Feierstimmung sein, weil das so ein...
ja, stimmt.
Ist, aber dann hat sie angefangen zu singen und dann kam die Harfe und so weiter. Und deswegen war ich auch so, vielleicht ist es Verliebtheit. Durch die Harfe ist sowas Verzaubertes, Verträumtes und so weiter. Aber am Ende ist es sowieso Hass und Verachtung.
Du meinst, damit endet alles. Okay.
Ich meine, das ist wahrscheinlich das, worum es geht. Und ich habe das komplett falsch getippt, aber ich logge jetzt einfach bei der 10.000-Euro-Frage logge ich einfach mal Verliebtheit ein.
Okay. Ja, du müsstest beide Antworten einfach umdrehen. Eben mit der Harfe, da ging es tatsächlich um den Frieden. Und bei dem ersten, wo du gesagt hast, diese langen, ich meine, das war auch lang ausgehalten eben von der Sängerin. Ja. Aber davor ging es auch um lange Noten, die so sehnsüchtig waren vielleicht. Mhm. Das waren die Küsse. Und da kommt man natürlich, da sieht man schon, wie sehr man in die Bredouille kommt, wenn man den Text nicht versteht und man hat nur so ein ungefähres Gefühl, was es sein könnte. Aber ja, Frieden und Küsse, würde ich sagen, das passt schon auch zueinander, oder? Okay.
Das Kopfhörerquiz, die dritte Arie aus Wolfgang Amadeus Mozarts Don Giovanni.
So stelle ich mir eine so eine italienische Party vor.
Ja, genau. Ja. Yes, das ist sehr gut. Genau, auf zum Feste heißt es dort. Aus dem Don Giovanni. Und jetzt haben wir noch das letzte Beispiel. Ist jetzt klar, was kommt. Wer aufgepasst hat, weiß Bescheid. Ich verrate es aber nicht.
Das Kopfhörerquiz. Die vierte Arie aus Giacomo Puccinis Tosca.
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist Hass.
Genau. Ja, also man merkt schon, es gibt gewisse sehr eindeutige Töne, glaube ich. Und dann gibt es doch, wie im Zwischenmenschlichen generell, auch Sachen, die man nicht so ganz zuordnen kann oder die schwieriger sind zuzuordnen. Was meinst du jetzt, wenn du jetzt so kurz in verschiedene Opern reingehört hast? Könnte das doch nochmal was für dich werden, eventuell?
Frag mich nochmal, wenn ich Italienisch spreche.
Ah, okay. Wir buchen erstmal einen Italienischkurs. Das ist doch wunderbar. Ja, dass Musik und Sprache und auch Schauspiel sehr viel miteinander zu tun haben und sich super ergänzen, haben wir heute an vielen Stellen gemerkt. Richard Wagner ist ein großer Opernkomponist, hat einmal über die Musik geschrieben, wie andere auch natürlich. Sie sei eben eine Tonsprache. Ja, für uns heute ist Schluss mit Sprechen und wir hoffen, ihr habt uns gern dabei zugehört. Wir bedanken uns bei Jonas fürs Mitmachen.
Ich bedanke mich bei euch, dass ich mitmachen durfte.
Ja, vielen Dank. Und bei euch, liebe Leute da draußen, bedanken Esther und ich uns fürs Zuhören und sagen Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn ihr neugierig geworden seid auf unser Funkelkonzert Himmelblau mit der Jungen Norddeutschen Philharmonie und dem Backstage-Club des Deutschen Schauspielhauses, dann schaut doch einfach in den nächsten Tagen und Wochen in unsere Mediathek. Da werdet ihr das Ganze als Video sehen können. Genauso wie viele andere tolle digitale Angebote von unseren Kolleginnen und Kollegen. Bis dahin, bleibt gesund und haltet die Ohren offen. Euer Kopfhörerteam.